auf die Schnauze.
Fienchen ist der dritte schönste Dackel der Welt in meinem Leben. Also sie rammelt dann gerne auf dem Körbchen rum, einfach nur damit alle gucken und sehen, der Hund möchte was. Natürlich sind auch Dackel erziehbar, aber meine drei irgendwie nicht. Man kann von den Tieren sehr viel lernen. Also ich bin gerade auf dem Weg, mir Fleischessen ganz abzugewöhnen. Das Problem ist, dass ich meine Arbeit wahnsinnig gerne mache. Und früher war es tatsächlich so, dass ich am Ende des Jahres einfach komplett auf der Reservespur gelaufen bin. Sie schläft genauso gerne im Bett wie ich.
Was sagt deine Frau dazu?
Ja, die liegt ja mit drin.
Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
Auf die Schnauze, ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
Aus dem Fernsehen ist sie nun wirklich nicht wegzudenken. Seit Jahrzehnten inzwischen ist sie erfolgreiche Moderatorin. Ob in B trifft, Böttinger oder dem Kölner Treff, sie entlockt ihren Gästen die interessanten Geschichten. Und das mit einer sehr direkten Art, die gut ankommt, auch bei den Zuschauern. Und so wurde Bettina Böttinger auch schon zur beliebtesten Fernsehmoderatorin gewählt.
Ja, absolut zu Recht. Grimme-Preis-Nominierungen gehören auch zu ihren Erfolgen. Inzwischen moderiert sie ja nicht nur verschiedene Formate im WDR, sie ist auch schon lange Produzentin und Autorin und auch Podcasterin. Deshalb passt das natürlich heute besonders gut. Außerdem wurde sie geehrt für ihren sozialen Einsatz für verschiedene Projekte, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet. Nicht schlecht.
Absolut. Und bestimmt würde Fienchen ihr auch einen Orden verleihen für ganz viel Dackelliebe nämlich. Denn Bettinas Hund spielt alles andere als eine Nebenrolle in ihrem Leben. Zumindest schafft sie es in den sozialen Medien auf viele Fotos, sogar auch auf die Webseite und scheint immer mit von der Partie zu sein.
Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
Bettina Böttinger.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, hallo. Willkommen. Schön, dass ihr da seid an diesem sehr, sehr heißen Tag.
Ja, das stimmt. Und du uns hier in deiner Wohnung empfängst. Vielen Dank.
Gerne. Ich gucke gerade hier nach links und sehe, dass Fienchen da sitzt und die ist wirklich ein bisschen geschafft von der. Sie hechelt, die Zunge hängt weit raus. Sie hat nämlich eben noch im Fahrradkorb gesessen und da habe ich gedacht, oh, lieber den Schatten suchen. Ist für die Hunde schon ganz schön krass, für die Menschen natürlich auch, aber ich mag es total gerne, wenn es so heiß ist.
Am meisten mag ich daran, dass man abends so lange draußen sitzen kann. Ne? Tagsüber bräuchte ich es nicht so heiß, muss ich sagen, zumindest nicht, wenn man arbeitet.
Aber wir sind ja gerne in Holland, Fienchen und ich, und wenn wir dann joggen mit meiner Frau und Fienchen an der Osterschelde entlang, also ein Meerarm, dann ist es so, wir machen das nur, wenn Flut ist, weil Fienchen dann, wenn ihr warm wird, springt sie in die Osterschelde, schwimmt eine Runde, taucht unter, schüttelt sich, kommt wieder raus, rennt weiter. Und 10 Minuten später das Gleiche. Und jetzt waren wir gerade in der Schweiz, wo ich gearbeitet habe, im Wallis. Und da war so ein kleines, ich muss es gestehen, so eine Art Biotop. Und Fienchen ist da sofort rein untergetaucht, richtig geschwommen auch. Ja. Und dann sagte mir eine pikierte Schweizerin, ja, es ist ein Biotop. Und ich habe gesagt, ja, genau.
Das heißt, sie ist eine gute Schwimmerin.
Ja, total.
Ja, der Benji ist auch immer sofort im Wasser. Fred ist eher wasserscheu, ne?
Ja, meiner ist eher wasserscheu. Und ich habe gerade gedacht, das ist eine schöne Strategie mit dem Joggen und zwischendurch mal in den Fluss springen. Das wäre für uns Menschen auch ganz gut. Die Klamotten stören halt dann, ja. Wenn die dann ein bisschen nass sind. Wir haben ja gerade schon eine kleine Runde gedreht, denn das ist ja Fienchensreich hier. Ansonsten hätte sie wahrscheinlich Fred weiter verbellt, oder?
Ja, dauerhaft.
Deshalb sind wir nämlich gerade in den Park gegangen. Das macht man ja so nach dem Motto kennenlernen draußen und dann mit reinnehmen. Das heißt, generell ist sie so, wenn Besuch kommt, nur bei Hunden dann am Bellen oder auch bei Menschen?
Erst bellt sie kräftig und bei Menschen findet sie Besuch meistens dann irgendwie störend und setzt sich aber aufs Sofa und ist dann wirklich ruhig. Auch normalerweise beim Podcast, wenn es sich gerade klingelt. Und jetzt im Moment ist es so, sie möchte jetzt gerne Aufmerksamkeit. Das heißt, sie hängt über dem Hundekorb, leckt vorne rum und wie soll ich es geflissentlich und vornehm ausdrücken? Also sie rammelt dann gerne auf dem Körbchen rum, einfach nur damit alle gucken und sehen, der Hund möchte was.
Aber jetzt toleriert sie Fred auf jeden Fall, ne?
Ja, Fienchen, hört es auf jetzt.
Findet ihn aber auch nicht so spannend, aber muss ja auch nicht. Nee. Wir sind ja hier in Köln, wo du auch lebst unter anderem. Von deiner Homepage wissen wir aber, du bist in Düsseldorf geboren, sagst aber im Herzen Kölnerin. Kann ich ja sehr gut verstehen, ich bin schon sehr lange hier, aber auch nicht gebürtig. Was macht den Unterschied für dich?
Ach, ich finde den nicht so groß, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde beide Städte einfach wirklich klasse. Und das ist schon so, wenn ich dann über die Südbrücke fahre in Düsseldorf und sehe die Skyline von Düsseldorf. Mhm. Und dann, ja, da geht mein Herz ein bisschen auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich zurückkomme, aber auch, denn dann sehe ich den Dom.
Dann also den
insofern,
Dom.
Ich glaube, das Problem bei dieser oft hochgespielten, in Anführungszeichen, Feindschaft, sagen wir besser Konkurrenz, ist, dass zwei so tolle Städte so nah beieinander sind. Und in Wirklichkeit ist natürlich in vielen Bereichen so, dass kooperiert wird. Und das muss auch sein.
Also bist du im Herzen nicht nur Kölnerin,
ich bin
auch
Herzen,
Düsseldorferin.
Ich bin im Herzen Rheinländerin.
Okay. Das ist diplomatisch, ja.
Aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie so typisch Düsseldorf an mir und das ist typisch Köln, oder gibt es das dann doch gar nicht so sehr?
Also ich möchte niemanden verprellen, aber ich glaube tatsächlich, in Düsseldorf sind die Menschen etwas modebewusster. Düsseldorf war früher eine Modestadt und das merkt man der Stadt heute noch an. Ich glaube, man kann tatsächlich interessantere Modegeschäfte dort finden. Es fahren ja auch viele aus Köln dahin, aber wie gesagt, ich möchte mich nicht unbeliebt machen. Aber das ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied. Dafür hat Köln so eine Atmosphäre, die etwas, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die etwas so sympathischer ist in der Art und Weise, da redet man doch noch schneller auch über gewisse Klassen hinweg. Ist da wurscht, wo du herkommst, wenn du irgendwo bist. Das ist, glaube ich, das zeichnet die Kölner Atmosphäre so aus. Das mag ich sehr gerne. Mhm. Aber dann denke ich auch, wenn ich in Düsseldorf bin, da trinkt dann da irgendwo ein Ürige und komme auch mit jedem ins Gespräch. Es ist halt nah beieinander.
Aber Karneval ist besser in Köln, oder?
Ja. Aber die Tilliwagen. Ja. Ich glaube, wenn der Kölner Karnevalszug etwas kürzer wäre und nicht endlose Stunden dauern würde, etwas kürzer und die Wagen von Tilly, es wäre der schönste Karnevalszug der Welt.
Bist du an Karneval dabei? Richtig?
Ja, leider durch Corona, auch? Seit Corona nicht mehr, ja. Aber es gehört zu den sehr, sehr glücklichen Stunden in meinem Leben und zu den Höhepunkten auch auf dem Wagen mitgefahren zu sein. Also einfach nur ein krasses, wunderbares Erlebnis.
Ja, schön.
Ja, da bin ich jetzt raus.
Als Frankfurterin.
Ja, aber ich habe sie sogar schon mitgenommen, weil ich konnte sie nicht begeistern vom Karneval. Ich glaube, das muss man einfach schon lange feiern, um es gut zu finden, ne? Dass so eine Tradition ist. Aber deswegen sage ich das, also ich habe ehrlich gesagt in Düsseldorf noch gar nicht gefeiert, aber weil ich das an Köln so toll finde, dass es einfach so viele eigene Lieder gibt.
Ja, das
von der Stadt und das macht dann so
eine Musikszene ist natürlich einzigartig auch und es geht ja weit über den Karneval raus, was Rock und andere Bands angeht und das ist schon sehr sehr speziell für Köln und macht Köln einfach einzigartig.
Ich muss ja sagen, ich mochte das, als du mich in diese Halle mal mitgenommen hast, wo man so an einem Ort ist, da passiert dann irgendwas auf der Bühne. Das mochte ich. Ich mochte nur nicht
du
so
meinst,
dieses...
Du meinst, das heißt Sitzung.
Ja, ja, genau. Da gibt mir mal ein bisschen Nachhilfe in Sachen. Du, ich bin ja jetzt schon ganz dünnes Eis mit Karneval und Fasching, wenn man dann sagt Fasching und alle so... Das geht gar nicht. Nee, ich mag nur nicht so dieses in den Kneipen umhergeschoben werden und von Typen angemacht zu werden, die sich im normalen Leben nie trauen würden und dann so betrunken sind, dass sie denken, beim Karneval geht's. Das finde ich halt doof. Deshalb mochte ich das mit ein bisschen Abstand auf den Sitzungen dann mehr.
Einmal deutlich sagen, was Sache ist, dann geht das schon.
Ja, okay, das stimmt, ja.
Die hast du ja auch im normalen Weggeleben. Das ist nichts Karneval-Eigenes. Ja, wir haben einen Steckbrief über Fienchen. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
Fienchen ist erstaunlicherweise der dritte schönste Dackel der Welt in meinem Leben.
Wer waren die anderen beiden?
Mein erster Dackel hieß Piefke, frei nach Pünktchen und Anton. Als Kind habe ich mir davon geträumt, einen eigenen Hund zu haben. Es musste natürlich auch ein Dackel sein. Nun war Piefke weder ein Langhaar-Dackel wie bei Kästner, noch ein Rüde. War mir wurscht. Der erste Rauhaar-Dackel hieß dann eben einfach Piefke und war wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Hund. Und das Interessante ist, dreimal Rauhaar-Dackel und die drei sind so unfassbar unterschiedlich. Das kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Und Fienchen, der Name passt, ist eigentlich sehr kapriziös. Im Gegensatz zu Niki davor und auch zu Piefke sehr empfindlich. Ich möchte nicht sagen hysterisch, aber sehr, sehr empfindlich.
Mädchen halt.
Ja, aber Prinzessin.
Ja. Das äußert sich dann wie? Also gib mal ein Beispiel.
Ja, ich kann dir ein Beispiel geben. Wenn Herbst wird und ein Blatt fällt langsam vom Baum und touchiert sie, dann schreit sie.
Oh, ernsthaft?
Sie schreit auf vor Schreck und vor Schmerz.
Das heißt, der halbe Park an Menschen dreht sich um und denkt, wer misshandelt seinen Hund und es war dann doch nur ein Blatt.
So ungefähr, ja.
Und steuerst du dagegen oder unterstützt du ihr Prinzessinnenverhalten?
Da kann man nicht gegensteuern.
So. Wir haben einen einen Psychologen getroffen, der gesagt hat, man muss halt der Boss sein und dann kann man ihnen das abgewöhnen. Das heißt, sie hat dich im Griff.
Ja, aber das war eigentlich bei allen drei Dackeln und so, weil der Dackel an sich, natürlich sind auch Dackel erziehbar, aber meine drei irgendwie nicht.
Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist?
Sie schläft genauso gerne im Bett wie ich.
Okay, was sagt deine Frau dazu?
Ja, die liegt ja mit drin.
Was für eine Frage, ich verstehe die Frage nicht.
Ja, ich kann verstehen, dass Menschen da ihre Schwierigkeiten haben und das auch nicht in Ordnung finden oder so. Aber ich finde, morgens die Augen aufzuschlagen und dann diesen, ich muss dazu sagen, wirklich sehr gepflegten Hund zu sehen, der sich einfach freut und der einen mit großen Augen strahlend anguckt und zu fragen scheint, was wird aus diesem tollen Tag mit uns, was sollen wir tun? Das ist ein Tagesbeginn, den man mit dem großen Wort Glück umschreiben kann.
Aber ich finde das interessant, weil als wir in die Wohnung kamen, fiel so ein Satz von dir wie, ich bin so pingelig, hast du, glaube ich, gesagt, ne? So was so Sauberkeit in sowas in der Wohnung angeht. Das passt ja eigentlich nicht so dazu, dass man den Hund im Bett hat oder kriegt die dann immer die Füße gewaschen, bevor sie dann ins Bett...
Ja, gewaschen nicht, aber sie darf ja schon nicht in die Wohnung, ohne dass sie normalerweise erst mit dem Handtuch abgerubbelt wird.
Da zeigt sich dann...
Und außerdem riecht sie besonders gut. Warum? Weil sie natürlich durch das Übernachten im Bett nach meinem Eau de Toilette riecht.
Na.
Ein Film über meinen Hund hätte den Titel?
Die Ferien in Holland, ein einziges Glück.
Das heißt, Ihr Lieblingsurlaub?
Ja.
Strand.
Da ist es nicht so, nee, nicht Strand, aber Sand, also kein Sandstrand, aber wir sind hinterm Deich in einem kleinen Häuschen immer, das gehört meiner Familie. Und da ist es nicht so heiß, sie verträgt keine Hitze und das ist das pure Glück. Das Dorf ist klein, das Haus ist klein, der Hund ist klein und damit hat sie, die Prinzessin, auch alles im Blick und ist einfach nur gut gelaunt und rast da rum und geht ständig ins Wasser und das ist einfach toll.
Sie ist ja Einzelkind, deine Frau hat vorhin gesagt, sie hätte gerne einen zweiten, gell?
Meine Frau, nicht der Hund.
Das heißt, es kommt auch nicht in Frage, weil würde nicht funktionieren.
Ich würde wahnsinnig gerne einen zweiten Hund haben. Ich finde auch, dass Hunde sich alleine manchmal doch langweilen. Man muss sie ja unterhalten. Was heißt immer, Hunde brauchen eine Aufgabe, sonst werden sie eine. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, sie langweilt sich. Wenn ich am Schreibtisch sitze und Sendung vorbereite, passiert ja nicht viel. Mhm. Und das tut mir dann auch manchmal ein bisschen leid. Und ich im Dorf, wo ich ja auch wohne, habe ich eine sehr enge Freundin, wo ich dann auch oft bin. Die hat selber zwei Hunde. Und auch wenn die nicht miteinander spielen, sind sie zusammen. Und das ist was sehr Schönes. Der Hund ist kein Solitärwesen, sondern braucht auch Gesellschaft. Und manchmal reichen zwei Beine nicht, sondern es sollten dann schon vier sein. Und zwar nicht zweimal zwei, sondern einmal vier.
Okay, aber ihr traut euch nicht, weil ihr glaubt, Fienchen macht's
das,
nicht mit.
Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Okay. Außerdem hat mir ihre Hunde, sag mal, der Hundefriseurin, ich weiß es gar nicht, gesagt, das Problem ist, dass der zweite Hund normalerweise die schlechten Eigenschaften des ersten annimmt und nicht umgekehrt. Und Fienchen macht im Auto leider Theater. Also sie fiebt und jault und sonst ist es sehr anstrengend. Das ist wirklich sehr anstrengend für alle Beteiligten. Und wenn der zweite auch anfangen würde, dann würde ich wahnsinnig.
Naja,
im Gegensatz, ich bin gestern 8 Stunden Zug gefahren, von der Schweiz hierher, 3-mal oder 4-mal umsteigen. Es war sehr heiß und so. Überhaupt gar kein Problem. Wir haben dann immer alles dabei, Napf und Wasser und auch was zu fressen und eine Belohnung und so. Und er ist total lieb und denkt, okay, das ist jetzt so. Aber Autofahren geht gar nicht. Also haben wir schon überlegt, wie kommen wir mit einem eigenen Zug wohin?
Ja, das wäre doch standesgemäß.
Aber man sagt ja auch, dass der Erste den Zweiten erziehen würde.
Mm-mm, vergiss es.
Sitzt sie denn in der Tasche im Zug oder wie macht ihr es?
Ja.
Weil ich nehme Fred auch in meiner Tasche mit, setze ihn aber raus, weil er das natürlich lieber mag und habe regelmäßig Diskussionen mit dem Schaffner, der dann sagt, dann müssen Sie jetzt bezahlen. Und ich sage genau. Dann auch, aber er könnte ja in die Tasche und so.
Gestern exakt so gewesen.
Ja, okay, wie ist es ausgegangen?
Ja, musst du in die Tasche.
Ja, okay, kenne ich. Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
Oh, das ist natürlich einigermaßen schwierig. Es würde vielleicht leichter, wenn du das über mich fragen würdest.
Was wäre da die Antwort?
Ja, sie ist ein wahnsinnig netter Mensch. Beim Hund
ist das stimmt nicht.
Ja, beim Hund ist tatsächlich so, dass sie sagen, mein Gott, ist die süß. Ja, ist sie auch, aber eben nicht nur. Gilt eigentlich auch für beide.
Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt Sorgen machen müssen. Bislang war sie ja ganz nett zu uns, ne? Aber kann sich vielleicht noch ändern. Schauen wir mal.
Die witzigste Macke meines Hundes
ist eigentlich die, dass sie, wie ich eben schon bemerkt und gesehen habe, um Aufmerksamkeit zu erregen, dann immer auf ihrem Körbchen rumrammelt. Und ich immer denke, das war nicht billig, ihr sollt es bitte lassen.
Aber ist ja ihrs.
Ja, stimmt natürlich.
Aber interessant für eine Hündin. Eigentlich, also ich meine, ich hatte nie eine, aber ich kenne das Gerammel immer nur von den Rüden natürlich.
Zum Glück nur am
aber,
Körbchen. Ja, okay. Die Rüden machen es ja mit allem, was sich in den Weg stellt.
Ja, das stimmt. An Beinen auch ja, gerne mal. Sehr unangenehm. Mein Hund bellt so. Du darfst dich versuchen.
Ich finde, sie hat eine... Ach so, ich soll das nachmachen? Nein,
ja,
das kann ich nicht.
Bellen.
Aber sie hat wirklich eine sehr... Ich finde, sie hat eine sehr schöne Stimme. Sie hat eine sehr schöne Stimme und sie bellt lauter, als sie ist. Das heißt, wenn sie hinterm Tor in der Eifel steht, wodurch man nicht gucken kann, nicht weil es so vornehm da ist, sondern weil es aus engen Holzplanken gebaut ist, dann meint man, oh, da gehe ich mal lieber dran vorbei, da könnte was ganz Großes hinter sein.
Fühlt sie sich denn auch ganz groß, glaubst du?
Sie ist im falschen Körper geboren.
Ja.
Sie meint, und davon bin ich fest überzeugt, sie ist eigentlich ein Rottweiler.
Ja. Bisschen versuchen mit dem Bellen?
Nee, kann ich nicht. Aber du kannst ja mal klingeln, dann können wir
das
sie
ist
wirklich
interessant. Aufnehmen. Die Christine war ja im Kölner Treff, ne? Für alle, die das nicht gesehen haben. Und da hat Bettina ja gefragt, wie kriegst du denn die Promis dazu, dass sie bellen? Jetzt scheiterst du.
Ja, und da habe ich noch erzählt, du, das ist gar kein Problem. Ich mache das alle gerne mit. Und da hat Bettina sich schon vorgenommen, ich nicht.
Ja. Ein kleines Ruff. Na gut, dann reden wir lieber über die Eifel. Da willst du ja nach unserem Podcast noch hin, denn du wohnst ja halb in der Eifel, halb in Köln. Für was schlägt das Herz mehr?
Kann man nicht fragen. Es ist beides ganz anders. Aber ich glaube, in dieser Eifel-Gegend ist ein ganz normales Dorf. Das ist schon normal, aber egal. Ist meine Nachbarschaft so anders als hier in der Kölner Südstadt? Hier in der Kölner Südstadt ist es, wie ist das Milieu hier, würde ich es beschreiben? Es ist ja in den letzten Jahren etwas besser verdient, was ich eigentlich bedauere, weil ich diese Gentrifizierung natürlich nicht unterstützen kann. Wenn hier die Ur-SüdstädterInnen so langsam weggehen oder auch aussterben, wie auch immer, und so besser verdiente Milieu eher so ein bisschen linksliberal, und da im Dorf ist es total, total gemischt. Bei mir gegenüber wohnt ein mittlerweile in die Jahre gekommener, wirklich älterer, Mitte 70-jähriger, früherer Bauer. Daneben ist eine Studienrätin an der Ecke. Ich habe keine Ahnung, was er macht, nur dass er sehr stark tätowiert ist. Also komplett unterschiedlich vom Alter, vom Beruf. Neben mir ein auch älteres Ehepaar, aber total nett, die ich früher nicht verstanden habe, weil sie dieses Platt sprechen und so. Mhm. Und das ist wirklich was ganz, ganz anderes. Und jetzt am Samstag machen die jetzt nach Corona zum ersten Mal wieder so ein, nicht Dorffest, sondern nur dieser kleine Teil in diesem Dorf. Und natürlich gehen wir auch dahin. Und das ist irgendwie sehr, sehr angenehm. Wenn man ein Problem hat oder wenn ich vergesse, mein Tor zu schließen, ich bin manchmal ein bisschen schusselig, dann melden die sich sofort und passen auf. Und das ist eine Form auch von Toleranz, weil da große Unterschiede zwischen den Einzelnen sind. Hier ist es eher gleicher, sage ich jetzt mal. Da ist man auch sehr freundlich. Ich bin sehr froh, dass ich hier sehr tolle Nachbarn habe und Nachbarinnen. Aber es ist so eine andere Welt. Es sind zwei Welten, und zum Runterkommen und übrigens um besser Luft zu kriegen, weil die Luft natürlich da viel besser ist als hier in Kölle, ist es sehr, sehr angenehm, weil ich viel jogge.
Das auf jeden Fall. Wenn ich beim Radio aber immer den Wetterbericht vorlese, dann denke ich manchmal, zum Glück sind wir nicht in der Eifel, weil da regnet es immer am schnellsten. Ne?
Leider nicht. Bei mir im Dorf nicht. Das ist wie so eine kleine Sahara-Stelle da. Nee. Und vor allen Dingen haben wir alle unter der Trockenheit zu leiden. Und das ist ein Riesenproblem. Vor allen Dingen nicht für so Gärten, die wir haben, um schön hinzugucken, sondern für die Bauern.
Wo ist Fienchen lieber?
Kannst du das sagen?
Ja. Ja. Weil ruhiger.
Es ist ruhiger, es ist weitläufiger. Hier ist der Park, da sind viele Konkurrenten, die sie dann doch doof findet. Und vor allen Dingen ist es in der Stadt so, dass öfter mal geknallt wird. Und da kriegen die Hunde ja Panik, und das mag ich persönlich auch nicht. Und dann dürfen die Hunde im Park nicht frei laufen. Oh, bis auf eine kleine Freilauffläche. Und also sagen wir mal, die vom Ordnungsamt sind nicht meine allerliebsten Freunde.
Wie ist es denn von den Leuten, also in deinem direkten Umfeld kenne ich natürlich eh alle Nachbarn und so, aber wirst du viel erkannt jetzt sowohl in Köln als auch in der Eifel, und wie findest du das?
Ich komme ja gerade aus der Schweiz nach 4 Tagen, die ich da ein Literaturfest moderiert habe. Das war sehr lustig, weil ich mit Fienchen unterwegs war, und ich habe einige Male gehört, oh, das ist ja Fienchen. Danke. Ich bin da oben übrigens, am anderen Ende der Leine. Naja, weil ich halt öfter in der Sendung den Namen fallen lasse und irgendwas davon erzähle. Und die meisten von uns mögen Haustiere sehr, sehr gerne. Ganz egal, ob es ein Hunde, Katzen, Vögel oder was weiß ich sind. Meerschweinchen, Hamster oder gar Schlangen. Wäre jetzt nicht so meins, haben kein Fell. Und insofern macht so ein Hund irgendwie auf sich aufmerksam, ohne es zu wollen.
Und war sie schon mit in der Sendung?
Nee, dann quietscht sie. Das geht nicht. Das ist nicht so gut. Findet sie langweilig, findet sie doof. Am Wochenende in der Schweiz war es so, dass sie diese Lesungen, die sehr lange dauern, mitgemacht hat, weil sie so ausgeglichen war durch die Rennerei in den Bergen, dass sie dann einfach nur total behütet war und froh war, dabei zu sein. Da war sie wirklich immer ruhig.
Süß. Ja, aber man hat das dann sonst im Job im Kopf, ne? Also ich hatte Fred ein paar Mal mit beim NDR, und ich habe dann immer gemerkt, man ist dann doch nicht so 100% bei der Sache, weil man natürlich immer mit einem Auge den Hund im Blick hat. Und in meinem Fall die Sorge, dass er irgendeinen Kameramann ankläfft oder so. Von daher ist das dann nicht so gut. Aber wenn du sagst, du bist weder Stadt noch Land, also vom Typ her bist du aber schon bodenständig jemand, der die Natur dann auch genießt, mit dem Hund durch den Wald streift und dann auch mal so das Stadtleben abstreift.
Also ich muss gestehen, ich bin gar nichts so die Spaziergängerin. Ich fahre gerne mit Fienchen übrigens Fahrrad, das liebt sie. Wenn sie da wirklich wie ein Pfeil vor mir herschießt, dann kann ich auch immer sehen, wann sie müde wird, das ist ganz gut. Oder ich jogge. Das normale Spazierengehen oder Wandern ist jetzt nicht so meins.
Gibt ja viele, die sagen, wenn ich keinen Hund hätte, würde ich nicht spazieren gehen.
Ich gehe auch mit Hund nicht spazieren.
und joggt, ist Fienchen eine gute Joggerin?
Ja, sehr. Sie liebt das. Also wenn ich das Fahrrad raushole, flippt sie vollkommen aus. Und beim Joggen, wenn sie die Schuhe sieht, dann weiß sie auch Bescheid. Das findet sie ganz, ganz toll.
Aber wenn du nicht spazieren gehst, dann gehst du dreimal am Tag Radfahren mit ihr oder schickst du dann deine Frau?
Ich schicke meine Frau.
Guter Plan.
Ja, die haben wir nicht, Jule.
Ja, Martina liebt es, spazieren zu gehen. Und zwar wirklich auch ganz, ganz lang und so. Und natürlich, wenn sie früher zur Arbeit muss, sage ich, nee, ich gehe mit dem Hund durch den Park, alles völlig in Ordnung. Ja, aber stundenlang so durch die Gegend latschen ist überhaupt nicht meins.
Schon dein dritter Dackel. Das heißt, du bist ja auch schon dann Jahrzehnte Hundemama. Wie bist du damals dazu gekommen? War das für dich immer klar? Bist du ein absoluter Hundemensch?
Naja, das ist so, dass ich als Kind unbedingt einen Hund haben wollte. Meine erste Hundeerinnerung ist der Rauhaardackel meines Onkels und meiner Tante gewesen. Waldi hieß er sinnigerweise, Langhaardackel. Und dann Ronny, Keriblutterrier meiner Großeltern. Und Adele, der Rauhaardackel des anderen Onkels und der Tante und so. Und ich fand Hunde einfach ganz, ganz großartig, weil meine Mutter aber leider sehr häufig nicht zu Hause war, sondern in irgendwelchen Krankenhäusern oder Kliniken, war das völlig undenkbar, einen eigenen Hund zu haben. Und habe ich mir sozusagen immer Patenhunde ausgesucht. Das ging aber irgendwie leider nie gut. Ich bin da leider etwas traumatisiert, weil ich einmal einen Hund hatte, Taps in Düsseldorf, der wurde überfahren in der Schützenstraße der Innenstadt. Also es war wirklich ganz schrecklich. Und dann war da Moritz, als ich mal eine Zeit lang damals auf dem Dorf gelebt habe, in einer anderen Schule, weil meine Mutter weg war. Und Moritz und ich waren unzertrennlich. Ich muss 9 gewesen sein und es war ein Zwergschnauzer, grau, Moritz. Und irgendwann musste ich zurück in die Stadt und mein Onkel hatte ein ganz großes Auto und ich saß hinten und Moritz und ich haben uns verabschiedet und Moritz ist um sein Leben gerannt hinter unserem Auto her. Und ich hing als Kind, mit meinen 9 Jahren, hing ich an der Heckscheibe und habe geheult und geheult. Und irgendwann ist Moritz einfach weg gewesen, weil das Auto zu schnell war, logischerweise. Das war dann Moritz, Taps war überfahren worden. Und dann gab es noch einen anderen Hund, das war dann Pucki, der dann für mich angeschafft wurde bei diesem Onkel und der Tante. Und der war aber komplett neurotisch. Und weil ich ja irgendwann zurück musste nach Düsseldorf, hat er mich nach 4 Wochen mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Der war so beleidigt. Dackel sind ja wirklich sehr speziell. Mhm. Der hat mich nicht mehr gemocht, was die nächste traumatische Entscheidung war. Oder Erfahrung, besser gesagt. Warum piepst du denn jetzt, Fienchen? Willst du ins Bett? Zu früh. Und dann habe ich eben gedacht, also sobald ich irgendwie kann und erwachsen bin, möchte ich einen Dackel haben. Piefke. Und dann, das war eine Erziehungsmaßnahme einer damaligen sehr engen Freundin. Ich habe mit 25 noch studiert und war nicht sehr solide, um es mal so auszudrücken. Heutzutage sind die Studien ja alle völlig verschult und die Menschen gehen ganz brav morgens in den Hörsaal und sind dann auch nach 3,5 Semestern fertig und meinen, sie hätten ganz viel gelernt. Und ich habe sehr lange studiert und sehr gerne studiert und verschiedene Fächer belegt und fand das alles ganz toll und vor allen Dingen auch die Abende in den Kneipen und Diskussionen und ich weiß nicht was alles und so. Und die Liebe lernt man ja da auch. Und diese sehr enge Freundin sagte mit 25, so, wenn du einverstanden bist, schenke ich dir jetzt einen Rauhaardackel. Denn dann musst du dein Leben ändern. Dann musst du morgens mit diesem Hund rausgehen. Du kannst nicht in der Kneipe versacken. Du wirst einen geregelten Lebenslauf an den Tag legen und hast in einem Jahr dein Examen. Und das hat geklappt. Und Piefke wurde 16 Jahre alt. Und ich wusste ja nicht genau, wohin geht es beruflich. Aber ich wusste, diese Schenkerin, in Anführungszeichen, hatte auch einen Rauhaardackel, einen sehr großen Garten und ein großes Haus. Und wenn irgendwas ist und ich irgendwo hingehe und den Hund nicht jeden Tag bei mir haben kann, dann kann er auf jeden Fall da bleiben. Ich glaube, viele junge Leute schaffen sich, und auch ältere, schaffen sich einen Hund an und wissen oder setzen sich nicht mit der Frage auseinander, wie alt kann dieser Hund eigentlich werden? Mhm. Und bin ich jetzt die nächsten 15, 16 Jahre die Fürsorgerin für dieses Tier? Und diese Frage war also geregelt. Und dann ist Piefke 16 Jahre alt geworden. Und es war natürlich furchtbar, als sie dann starb. Und habe jetzt keinen Dackel mehr. Und dann ging das überhaupt nicht. Und dann haben wir, es war 98, die erste Hundesoap, beziehungsweise Tiersoap im deutschen Fernsehen gemacht. Ein Heim für alle Fälle, Köln-Delbrück. Und es war klar, da komme ich nicht heil raus. Und ich habe aber keinen Hund aus dem Tierheim genommen, sondern einen, der mir sozusagen auf der Straße mehr oder weniger zugelaufen ist. Ein Dackel sah ähnlich aus wie Piefke, also wuschelig sehen die bei mir normalerweise immer aus. Und dann habe ich, der war 4 und Niki wusste ganz genau, die war schon 2-mal abgegeben worden. Und die hat mich sofort erkannt und dachte, da bleibe ich. Und die hat sich nie wieder so gut benommen wie an dem Probewochenende. Ich nehme die dann mal mit. Und dann war die, da war ich auch schon in dem Dorf, in Kirchheim, und dann war die so anhänglich und so süß. Und ich war wirklich blind vor Verliebtheit und bin dann, ja, ich nehme den Hund, habe ich dann gesagt, und bin in der Tierhandlung. Ich brauche jetzt erstmal einen ordentlichen Sack Trockenfutter. Und unaufgefordert stellte mir die Dame einen Sack für Hunde mit Gewichtsproblemen auf den Tisch. Wie, Gewichtsproblemen? Ja, Entschuldigung, schauen Sie den Dackel doch mal an. Und ich guckte Niki etwas genauer und dachte, ja, stimmt, bisschen dick.
Und hast du sie schlanker gekriegt?
Ja, ja. Und sie wurde auch 16 Jahre alt. Aber wie gesagt, ich hatte erst mit 4 bekommen und dann war Niki gestorben und ich habe gesagt, nee, jetzt im Moment passt es nicht und so. Aber zu der Zeit starben dann meine Eltern und eine sehr, sehr enge Freundin und mein bester Freund und Niki. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist aber Feierabend. Ich brauche jetzt irgendwas.
Neues Leben
was,
quasi.
So neues Leben ist genau der richtige Ausdruck. Und dann habe ich, dann ich war damals sowas Ähnliches wie Botschafterin des Deutschen Hundes oder so und habe dann den Chef da angerufen und gesagt, ich brauche einen Rauherdackel, ich möchte keinen Jagdgebrauch, also eine Zucht, keinen Jagdgebrauch und keine Zwingerhaltung. Und bin zu einer älteren Dame, von der ich jetzt gar nicht weiß, ob sie noch lebt, in Siebengebirge. Und das war sehr, sehr schön. Da lebten, ich glaube, 16, 18 Rauherdackel. Das Ehepaar hatte auch Zutrittsrecht zu den Räumen. An sich hatten die das ganze Haus okkupiert. Und die hatten gerade 2 Würfe. Und ich habe dann Fienchen mit 4 Wochen gesehen und gesagt, die ist es. Bin dann 3-mal hingefahren und habe sie dann mit 9 Wochen abgeholt. Und dann weiß ich werde nie vergessen, man muss sich ja mal klar machen, die lebte da in diesem Hunderudel. Und plötzlich nimmst du diesen kleinen Hund, der noch nicht viel von der Welt gesehen und verstanden hat, nimmst du raus, setzt den in so ein dröhnendes Ungeheuer, was sich Auto nennt, fährst mit diesem Tier irgendwo hin und setzt den auf den Rasen. Die hat mich angeguckt wie ein Auto. Und dann habe ich übrigens gesehen, dass sie einen ziemlichen Rundrücken hat. Das habe ich vorher nicht gesehen. Und seitdem sind wir immer damit beschäftigt, sie wirklich auch fit zu halten, damit die Muskulatur diesen Rücken auch trägt und sie keine Dackellähmung oder sowas bekommt. Und das hat eigentlich lange gedauert. Der Hund war ganz, ganz traurig, dass er plötzlich woanders war. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben mit allem. Der guckt immer nur ganz verloren. Und das habe ich auch begriffen. Und ich habe vor allem begriffen, wie sensibel Hunde sind. Und das ist natürlich auch so eine Lebenserfahrung. Wir sollten ja alle etwas sorgsamer miteinander umgehen. Und ich glaube, man kann von den Haustieren und überhaupt von den Tieren sehr viel lernen. Also ich bin gerade auf dem Weg, mir Fleischessen ganz abzugewöhnen, bis auf Wild. In der Eifel, das finde ich irgendwie okay. Aber alles andere, ich habe neulich eine Geschichte gelesen von einem Jungen, der aufgewachsen ist mit einem Hausschwein. Und dieses Hausschwein hat bedauerlicherweise irgendwann im Garten irgendwelche Zierpflanzen ausgetrampelt und geschnüffelt und gemacht und das alles kaputt gemacht. Und dann kam der Vater oder so und hat dann mit so einem Stock versucht, dieses Schwein zu bestrafen. Oh. Und dieses Schwein hat sich verkrochen und hat, so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, jedenfalls hat dieses Schwein geweint. Und es hat mich so gerührt, dass ich werde nie wieder Schweinefleisch essen. Selbst das, wo wir denken, Hühner. Also man kann zu Hühnern Beziehungen aufbauen. Ich habe jetzt Nachbarn, die haben Hühner. Eifel logischerweise, nicht hier in der Südstadt. Ja. Und ich gucke mir die manchmal an, denke, nee, die empfinden Schmerz, die empfinden Zuwendung, die empfinden Zugehörigkeit. Also ich habe einen großen, großen Respekt vor Tieren, ohne dass das sich verselbstständigt. Dieser Spruch, ich kann mit Tieren besser als mit Menschen, den kann ich nur nicht gut hören, ehrlich gesagt. Aber diese industrielle Massentierhaltung bringt mich wirklich um den Verstand, was wir Tieren antun, ist mir einfach ein Rätsel.
Ja, absolut. Vor allen Dingen gerade Schweine auch. Wir hatten kürzlich jemanden, der hat ein Hausschwein und der hat auch erzählt, der ist wie ein Hund. Also der hat auch richtig, der bringt dieses Schwein ins Bett, der deckt das zu, das gehört richtig zur Familie. Total süß irgendwie, aber da sieht man dann eben nochmal, dass viele eben diese Trennung so komisch vornehmen, zu sagen, okay, das eine ist das, was ich aus dem Supermarkt kaufe, da habe ich keine Beziehung, das kommt auf den Teller und wenn man dann eben eine Nähe hat zu so einem Tier, ist es was ganz anderes und eigentlich müsste man das ja alles zusammenbringen, ne? Von daher.
Ja, eigentlich schon, aber Menschen sind halt auch sehr seltsame Säugetiere.
Wie ernährst du denn dann Fienchen, weil das ist ja ohne vegan. Fleisch schwierig, ne?
Nein, ich jetzt beispielsweise, als ich in Italien war, habe ich überhaupt keinen im Sommer. Also im Frühsommer war ich 11 Tage in Italien am Gardasee und habe im Supermarkt nur wirklich ganz fieses Dosenfutter. Und dann bin ich immer zum Dorfmetzger und wusste das auch, so Abfälle, Fleischabfälle und sie liebt Zucchini. Und dann habe ich da jeden Tag ein bisschen was, da hatte ich auch Zeit. Aber normalerweise bekommt sie, ich hoffe, Dosenfutter, was in Ordnung ist. Es ist nicht das allerbilligste, aber auch nicht so überkandideltes Zeug, da kriege ich auch einen Föhn.
Naja, wenn du jeden Tag 3-mal für einen Hund kochst, wird es dann auch ein bisschen schwierig. Nein. Aber der Dackel, wir können ja mal ein bisschen über die Rasse sprechen, weil du hast schon gesagt, Fienchen ist sehr sensibel. Ich glaube, das ist auch was, was man Dackeln allgemein zuschreibt, oder?
Ja, das weiß ich aber nicht, wie das mit anderen Rassen ist. Ich glaube eigentlich, die sind ja schon sehr unterschiedlich. Und wir wollen ja auch nicht nur über Rassehunde reden. Also Hunde sind alle sehr unterschiedlich. Und die Fähigkeit oder die Willigkeit, sich erziehen zu lassen, ist unterschiedlich ausgeprägt, sagen wir es einfach mal so. Mhm. Beim Dackel ist es halt so, der ist ja kein Jagdhund mehr. Also ich gehe mit ihr sowieso schon mal nicht gerne in den Wald. Wenn ich sie da loslasse, habe ich mal Angst, dass die dann plötzlich weg ist. Hab ich auch zweimal erlebt und dann bin ich in Panik, in totaler Panik. Deswegen mache ich das nicht mehr. Ein bisschen was ist natürlich schon da drin. Ich finde schon, dass ein Hund seine Lebensaufgabe erfüllt, wenn er mit einem Menschen zusammen ist und diesen Menschen ein Stück Glück gibt und umgekehrt genauso. Ich bin ja viel auf Insta unterwegs und so, finde das sehr interessant. Ich folge einem Hund und dieser Hund ist unvorstellbar glücklich. Rauher Dackel, versteht sich.
Natürlich.
Aber so ein Kavenzmann, ja.
Braucht auch ein Diätfutter,
nicht
oder?
Nee, ist nicht unbedingt.
Oder einfach kräftig.
Nicht unbedingt zu dick, aber so richtig kräftig, so ein richtiges Zamperl, ja. Mhm. Der lebt in Knocke am Meer. Der ist jeden Tag im Meer. Und dieser Hund ist, glaube ich, der ist nur glücklich. Der geht jeden Tag mit seiner Mami da ins Meer, jeden Tag, ob Sommer oder Winter. Er ist auch jeden Tag im Netz und wenn er dich, wird ganz nervös. Aber jetzt immer Storys und dann spielt er zu Hause und fährt durch die Gegend. Diese Tiere sind da und machen, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber irgendwie machen sie die Welt ein Stückchen besser. Also natürlich nicht verkommene Straßenhunde, die geschlagen werden und die sich um ihr Fressen balgen müssen und so. Das sind natürlich auch ganz arme Kreaturen. Aber wenn wir Menschen Verantwortung übernehmen und gut mit den Haustieren umgehen, dann ist das einfach ein Glück.
Ja, aber das ist sowieso toll, wenn die irgendwo wohnen, wo sie halt immer, also einer von Benjis Brüdern lebt auch auf Sylt und die außerhalb der Saison, ne? Klar, wenn Hauptsaison ist, sagt sie, ist furchtbar voll da. Aber wenn du sonst da bist und der kann immer, da zeigt uns dann auch immer die Bilder vom Meer, wo kein Mensch ist, ne? Und da sage ich auch immer, boah, der hat's so gut.
Ja, ich bin halt nicht so eine Katzenfreundin. Ich kann das aber natürlich nachvollziehen, dass Menschen das genauso ein Verhältnis dazu haben, wie ich es zu Hunden aufgebaut habe. Aber ich finde einfach, der Hund an sich, der will ja nichts. Außer mal ein bisschen jagen und ein bisschen Futter. Das ist natürlich. Und ins Bett. Aber es ist pures Lebensglück. Also einen Hund zu sehen, der gesund ist, der keine Schmerzen hat, der umsorgt ist und dem morgens zuzugucken, wenn er über eine Wiese rennt. Mhm. Hallo? Das ist doch, da ist doch die Welt in Ordnung.
Ja, vor allen Dingen, ich finde, man selber hat, das überträgt sich so. Also wenn ich den Hund über die Wiese rennen sehe, ich kriege dann auch ein Lächeln und mir geht's gleich besser und so. Ne? Wobei, was ich interessant finde, habe ich neulich gelesen, dieses Der Hund will nichts. Das war so ein Buch von irgendeinem Hundepsychologe, der sagte, 100% stimmt es nicht, sondern der Hund passt sich immer an. Und Hunde neigen eben dazu, sich auch sozusagen runter anzupassen. Wenn du halt ein Herrchen oder Frauchen bist, was dem nicht so wahnsinnig viel Aufgabe gibt, dann macht der Hund das und vermittelt dir das Gefühl, der ist happy. Und der sagte aber, man soll den schon trotzdem immer versuchen, ein bisschen mehr zu geben, damit der Hund sich nicht so downgradet quasi.
Ja, habe ich ja eben auch gesagt. Also Hunde brauchen eine Aufgabe, sonst werden sie eine. Ja. Auch mit der Langeweile. In der Schweiz hatte ich dann, abgesehen von der Arbeit, hatte der immer irgendwas mitzutun und war immer Part von etwas. Mhm. Und da hat man wirklich gemerkt, wie der aufgeblüht ist nochmal.
Aber ansonsten, die Dackel gelten ja als freundlich und mutig. Gibt es trotzdem Situationen, wo sich Fienchen dann nicht wohlfühlt oder wo sie vielleicht dann doch mal ängstlich ist?
Ängstlich, ja, wenn es knallt, das kann sie überhaupt nicht vertragen. Silvester ist für mich ein Albtraum, weil ich merke, dass der ganze Hund zittert und ich hasse das, wenn da Menschen einfach so sinnlos darum ballern oder vor dem 31. schon damit anfangen, um andere zu erschrecken oder so. Aber normalerweise eigentlich nicht. Nur eben das mit dem Autofahren, das macht sie überhaupt nicht gerne und gelegentlich kotzt sie auch schon mal ins Auto, zu meiner großen Freude.
Aber du hast ja Erziehung schon angesprochen, ist zumindest ein kleines Thema bei euch, weil Dackel tatsächlich nicht so einfach zu erziehen sind, weil sie so selbstbewusst sind.
Also ich hatte ganz klare Erziehungsziele. Der Hund sollte schnell lernen, mit ins Restaurant zu gehen, ohne zu nerven. Und das bin ja auch schon mit 10 Wochen, bin ich mit ihr ins erste Restaurant und hat sich unter den Tisch gelegt. Sie hat auch eine Restaurantdecke und ist da total ruhig und entspannt und kennt das. Das war ein Erziehungsziel. Ich wollte, dass sie in öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Die fährt Straßenbahn, Bus, auch Flugzeug. Es ist alles überhaupt kein Problem, nur leider Auto. Warum auch immer. Das hat also auch geklappt. Und sie sollte sofort daran gewöhnt werden, vorne im Fahrradkorb zu sitzen. Allerdings mit so einem Deckel da drauf, damit sie nicht rausspringen kann. Das ist mir mal mit Niki passiert. Da habe ich gesagt, die ist tot. Weil die hat dann noch Anlauf genommen. Das heißt, sie ist dann aber in der Höhe von 1,60 ungefähr oder so. Und ist dann wie so ein nasser Sack auf den Asphalt geknallt. Und ich dachte wirklich, die ist hinüber. Aber Niki war total hart im Nehmen. die war kurz benommen, ist aufgestanden, sich geschüttelt und ist weitergerannt. Der war schon krass.
Ja, das finde ich immer süß mit dem Fahrradkorb, ich sehe das oft. Aber ich frage mich immer, ob die Hunde dann instinktiv eigentlich wissen, dass sie nicht rausspringen, auch wenn sie irgendwo einen Reiz sehen.
Nein, ist mir zu riskant.
Ja, ist auch zu riskant. Was bist du denn für eine Autofahrerin? Vielleicht ist das das Problem?
Nee. Ich bin sogar aus Klimagründen sehr, sehr defensiv. Ich bin der Schreck in der Landstraße. Ich bin früher sehr gerne sehr schnell gefahren. Ich hatte übrigens mal eine Formel-3-Lizenz, also ich bin auch Autorennen gefahren. Aber ich fahre heute aus Klimagründen, fahre ich auf der Landstraße 80 und auf der Autobahn 100 oder 120. Mhm.
Du bist ja schon ewig beim WDR. Das spricht dafür, dass du ein sehr treuer Mensch bist. Ist das der Grund oder ist es einfach so ein guter Arbeitgeber und du bist so happy?
Nee, ich habe den Arbeitgeber ja verlassen, nachdem ich 9,5 Jahre festangestellt war und damals schon relativ jung eine große Redaktion geleitet habe, habe ich entschieden, dass ich nicht in einem Konzern weiterarbeiten möchte und habe mich selbstständig gemacht. Also insofern ist es mit der Treue...
Naja, bei der Kölner Treff aber zum Beispiel.
Ja, aber ich bin nicht Teil dieses Konzerns, sondern mit einem Auftrag für diesen Konzern. Ich wollte eben nicht weiter drin sein.
Aber eben viel für ein WDR. Privatfernsehen war dann nie Thema, hatte ich nicht interessiert.
Ich habe mal eine Sendung mitgemacht bei Vox vor vielen Jahren, Frauenzimmer. Aber ich fahre ja mit meinen Sendungen sehr gut und Talk ist ja auch so eine mehr oder weniger alterslose Geschichte. Und insofern mache ich das jetzt schon sehr, sehr lange, aber glücklicherweise sehr erfolgreich. Und es ist halt immer wieder eine schöne Herausforderung. Ich weiß vorher nie genau, wie es läuft, weil ich nicht weiß, wie die Gäste miteinander umgehen oder wie die sich finden oder wie die Tagesform der einzelnen Gäste ist. Und das ist dann, wenn ich dann nach Hause fahre, ist das auch ein Gefühl, was wirklich erfüllend ist. Also das Gefühl, boah, das war richtig gut und das ist auch nicht nur Blödsinn oder Nebensache, sondern es ist einfach sehr, wenn es klappt, und das liegt ja nicht an mir und auch an den Gästen, dann ist es einfach sehr gute Unterhaltung im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht einfach ein großes, großes, großes Vergnügen. Und die Herausforderung ist halt immer da.
Aber du bist ja schon jemand auch, der sich sehr gut vorbereitet, was ja sicherlich auch einen großen Anteil hat, oder? Also klar, du kannst nicht alles bestimmen, aber du guckst ja wahrscheinlich schon, wie passen die zusammen. Keine Ahnung, als Christine da war mit den Hunden, hattest du ja auch andere Hundebesitzer. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so gebaut, sondern Zufall. Aber du baust es dann ja schon ein, ne? Dass du sie verbindest und so.
Ja, wobei ich natürlich nicht alleine besetze, sondern meine Redaktion macht das. Und ich meckere dann auch schon mal rum, wenn mir irgendwas nicht passt und so. Dann sagen die, ja, wenn wir nur Gäste einladen, die dir gefallen, dann wird das auch nichts. Das muss man schon mischen und so. Und es stellt sich dann eigentlich raus, wenn man sich in 6 Biografien vertieft oder in 6 Lebensläufe oder Lebensumstände, dass sich da Parallelen ergeben. Und dann kann man das im Grunde genommen so aufmischen, dass auch eine Unterhaltung untereinander entsteht und ich nicht nur die sozusagen Abfragerin bin, was ich auch da nicht so gerne mag.
Ja, aber was wären denn dann Gäste, die nur dir gefallen?
Naja, also ich bin eine sehr gerne Leserin, sagen wir es einfach mal so. Und mache auch sehr viele literarische Lesungen und gehe dann manchmal denen auf die Nerven. Ich sage, aber wir müssen unbedingt den und die Autorin einladen, wo es dann eben nicht darum geht, ich sage es jetzt mal so, dass ein ohnehin populärer Mensch, der ein Buch schreibt, was man auch nicht hätte schreiben müssen, ich sag mal, wie es ist, dass wir solche Menschen einladen, beziehungsweise Werbung für solche Bücher machen, sondern auch andere, die Literatur schreiben und nicht nur Unterhaltungsliteratur. Und das ist natürlich auch schwierig, weil wir haben keine Literatursendung. Wir haben sehr oft Buchtipps, die sind aber dann beispielsweise geknüpft an Lebensgeschichten oder solche ähnlichen Dinge. Und das macht auch alles seinen Sinn. Aber ich sag dann, oder ich bin ein großer Fan klassischer Musik und sag, wir müssen unbedingt mal die und die Person einladen. Dann gucken die mich im Großen an und sagen, ja, aber wo ist die Geschichte? Also was hat jetzt jemand zu erzählen? Und das ist halt unser Tagesgeschäft, dass wir das prüfen und gucken, wer kommt warum in Frage und welche Runde könnte wie funktionieren.
Aber du machst ja schon sehr viel, ne? Verschiedene Fernsehsendungen, Podcast. Ich habe mal in irgendeinem Interview, das war echt schon lange her, habe ich mal den Satz gelesen, hast du gesagt, unterm Tannenbaum liegst du einfach platt.
Ich habe früher, weil du so viel. Ja, aber ich versuche das ein bisschen zu reduzieren. Das Problem ist, dass ich meine Arbeit wahnsinnig gerne mache und dass sie auch sehr vielfältig ist. Also dann habe ich gesagt, das und das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja beispielsweise auch gesagt, ich gebe ein paar Sendungen ab. In diesem Jahr mache ich 27 Mal Kölner Treff und Susan Link und Micky Beisenherz machen 13.
Da wurde ja schon spekuliert, ob du jetzt aufhörst.
Ja, aber das habe ich ja schon vor 3 Jahren gesagt. Und ich wollte nicht, wir hatten im letzten Jahr noch 44 Kölner Treff-Sendungen. Das ist fast jede Woche. Mhm. Und dazu mache ich den Podcast auch nochmal 25 Folgen waren es im vergangenen Jahr. Dazu habe ich das Fernsehformat gemacht, Ihre Meinung. Und ich mache auch noch Sachen, die einfach Spaß machen. Also ich habe jetzt mal eine Literaturanfrage vom Literaturhaus Köln. Und dann habe ich gesagt, nee, im September möchte ich keine Sache mehr annehmen. Ja, da kommt aber Helene Hegemann, das ist eine großartige Autorin. Natürlich habe ich ja gesagt und mache das. Oder das, was ich jetzt in der Schweiz gemacht habe, das mache ich mittlerweile seit 2008. in der Corona-Zeit vieles aus. Das ist schon anstrengend, wenn ich am Samstagabend, am Sonntagmorgen und am Sonntagmittag innerhalb von 16 Stunden 3,5-stündige Lesungen mit einem Gesprächsanteil von 45 Minuten moderiere. Da bin ich auch hinterher platt. Und früher war es tatsächlich so, dass ich am Ende des Jahres einfach komplett auf der Reservespur gelaufen bin. Das versuche ich zu vermeiden. Das ist die Weisheit des Älterwerdens.
Ja. Also würdest du sagen, du bist Workaholic oder ist es einfach, weil es Spaß macht? Ist es für dich gar keine Beides. Arbeit?
Ich glaube, ich war früher Workaholic. Ich versuche das einzugehen, weil ich einfach auch übrigens durch Corona erkannt habe. Mhm. Das war ja von 100 auf 0. Ich weiß nicht, ich hatte Freitag Sendung und am Samstag saß ich in einer Klausurtagung in meiner Firma und hatte vor, die kommenden 2 Wochen einige Veranstaltungen auf der Lit Cologne, diesem Literaturfestival in Köln, zu moderieren. Und dann kam der erste Anruf. Man hatte ja schon so eine Ahnung, was kommt denn da jetzt und so. Dann kam der erste Anruf. Der erste Gast hat abgesagt für nächste Woche und am Montag fiel alles flach. Und dann saß er und sagte, was mache ich jetzt diese Woche? Und dann haben wir den ersten Corona-Sommer weitgehend in der Eifel verbracht. Es ist keine Sendung ausgefallen. Die sind gelaufen. Mhm. Wir haben alle sofort Homeoffice gemacht, alle Vorsichtsmaßnahmen und so weiter. Und dann kam der Lockdown. Es war ein sehr schöner Sommer, ein sehr schönes Frühjahr 2020. Und ich saß in meinem Garten und dachte, ja, hier sitze ich ja sonst nie. Ist ganz schön. Ja, ist ein komisches Gefühl. Der Hund fühlt sich wohl, ich bin da. Und sonst irgendwie, aha, das ist auch interessant. So geht es auch. Und das, außerdem muss man ganz deutlich sagen, dass ich ja jetzt die 6 vorne habe. Die Lebenszeit ist ja begrenzt. Mhm. Das können wir nun mal nicht ändern. Wir wissen allerdings nicht, wie begrenzt sie ist. Und so ein paar Sachen, die einem wichtig sind, sollte man dann nicht total vernachlässigen. Also ich habe dann schon irgendwann bereut, dass ich so viel gearbeitet habe, dass ich meiner Mutter oft gesagt habe, nee Mami, ich kann nun wirklich nicht nach Düsseldorf kommen. Mhm. Ich habe noch das und das vor. Dazu kam auch der Existenzdruck, denn ich habe ja den WDR, die Festanstellung, die unkündbare, verlassen und bin dieses Risiko eingegangen, mich selbstständig zu machen. Und ich wusste ja nicht, ich hatte ja im Traum nicht gedacht. Ich habe 93 mit Betrifft angefangen. Ich hätte doch im Traum nicht gedacht, dass ich 2022 immer den Freitagabend moderiere. Und deswegen habe ich relativ viele Veranstaltungen einfach angenommen, wo ich die Angebote bekam, einfach um auch, also erstmal musste ich die Firma, ich musste den Teppichboden finanzieren, die Computer finanzieren, die Stellen, da in Vorlage gehen und so. Da brauchte ich plötzlich Geld, hatte ich aber nicht, also musste ich ganz viel arbeiten. Und dann habe ich, ich muss mich immer irgendwie so absichern, dass wenn jetzt die Sendung nicht mehr da ist, dass ich irgendwie noch Aufträge kriege. Und das hat sich natürlich dann so richtig aufgestaut. Und dann hat es eben trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dazu kommt eben auch noch, dass ich für mich in Anspruch nehme und nehmen möchte, das ist mein Anspruch, ein sozialer Mensch zu sein. Das heißt nicht nur, dass ich mich um meine Nachbarin kümmere, wenn sie krank ist, sondern auch, dass ich in verschiedenen Verbänden bzw. Organisationen oder Projekten mitarbeite, was ich für selbstverständlich halte. Aber es kostet einfach alles Zeit. Ich lebe trotzdem noch gerne. Das muss ich dann auch noch reinkriegen. Ich koche gerne, ich mache viele, ich habe wahnsinnig gerne Besuch, ich bin einfach gerne Gastgeberin. Und wenn man meinen Kalender anguckt, dann sagt meine Frau, bist du eigentlich irre? Jetzt noch, weil es dann einfach voll ist.
Mhm. Aber dieses soziale Engagement, wir hatten es ja eingangs auch schon angesprochen, da hast du ja auch Preise für gekriegt, ne? oder Ehrungen, Auszeichnungen. Ne? Ist dir das wichtig, also Preise jetzt auch zum Beispiel auch als beliebteste Fernsehmoderatorin, das ist ja auch schon dann eine tolle
Erfolg. Das lustig.
Ja, hast du nicht mit gerechnet?
Da war ich gerade, das ist aber ein paar Jahre her, da war ich gerade in Australien und meine immer noch Assistentin war völlig aufgeregt und rief mich an, stell dir mal vor, ich glaube, das war Hör zu oder so, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, das ist ja mal ein Ding, weil ich bin ja nun trotzdem im sogenannten dritten Programm und nicht im ersten. Ja, nehme ich gerne zur Kenntnis. Um auf das andere zurückzukommen, ja, ich finde, dass wir, die wir doch bei allen sozialen Problemen in diesem Land auf der Sonnenseite leben und in einem recht reichen Land, in einem der reichsten der Welt, dass wir die Verpflichtung haben, uns A, um Menschen zu kümmern, die sozial gesehen ihre Probleme haben, dass wir für die Chancengleichheit kämpfen müssen, dafür einsetzen müssen und gleichzeitig auch international. Ich bin Feministin, ich verstehe keine Frau, die sagt, sie ist keine Feministin, weil Feministin heißt einfach nur, dass man für die gleichen Rechte kämpfen möchte, wie Männer, die auch haben.
Wer ja, sagt, wie kann man da nicht dafür sein,
ja, das
oder?
Ist mir auch ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich finde es schlicht und ergreifend einigermaßen dämlich, aber egal. Jedenfalls unterstütze ich seit 93 Medica Mondiale, die für Frauen und Kinder in Kriegs- und Krisengebieten arbeiten, Opfer sexualisierter Gewalt, ein Dauerthema der Menschheit. Ich war auch für Medica Mondiale beispielsweise in den Nullerjahren in Afghanistan, habe da berichtet oder auch in Bosnien im Nachkriegsland und unterstütze die durch bestimmte Aktionen, auch finanziell. Das ist mir ein Anliegen. Was Monika Hauser da geschaffen hat, die ja auch den alternativen Nobelpreis bekommen hat, ist schon schlicht und ergreifend Weltklasse. aber auch hier in der Stadt, Lobby für Mädchen, die AIDS-Stiftung, oder wenn es dann gefragt wird, ja, kannst du das mal moderieren, da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Mhm. Also wenn ich dann, weiß ich nicht, für irgendein seltenes Krankheitsbild was moderieren soll, sage ich, Leute, ich stehe jetzt für ganz bestimmte Dinge und ich kann mich auch nicht zerfleddern. Mhm. Sondern ich setze die Sachen, die mir wichtig sind, und da möchte ich auch weiterarbeiten.
Da hast du natürlich auch schon viele Sachen gesehen. Also wie du hast ja gesagt, du warst in Afghanistan auch mit der Kriegsfotografin unterwegs. Findest du, nimmst du die, also ändert das deinen Blick, wenn du dann hier bist? Oder wie man immer so schön sagt, ne, wenn man so viel Leid auch gesehen hat, weiß man es hier viel mehr zu schätzen, oder hält
ja,
das nicht an?
Aber man, dieses Vergleichen, ich habe dieser Tage, da habe ich auch einmal, obwohl es eine Kollegin gepostet hat, wenn man das Leid in der Ukraine sieht, fragt man sich, warum wir zu Hause über Gendern diskutieren. Mhm. Da habe ich dann geschrieben, sorry. Es gibt Vergleiche, die sind einfach nur sinnlos. Mhm. Ist sinnlos, das zu vergleichen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das habe ich auch geschrieben, habe ich auch wieder eins auf dem Dach gekriegt. Aufs Dach, ist aber egal. Es reicht, wenn wir hier hingucken. Wenn wir hier hingucken, wie viele Menschen von Armut betroffen sind, wie viele Kinder nicht die gleichen Chancen haben, wie viele Menschen ihre Privilegien als normal erachten. Und mit denen kann man vielleicht auch mal sagen, und jetzt haben wir dieses wahnsinnige Klimaproblem. Mich hat im letzten Jahr wirklich mitgenommen. Mein Dorf ist im Flutgebiet. Wir hatten aber nur Starkregen, weil es etwas höher liegt und dann auch keinen Fluss hatte. Aber um mich rum, was ich da erlebt habe oder sehen musste, ich habe ja auch berichtet, beispielsweise in A, aber auch im Kreis Euskirchen, das hatten wir ja schon sehr viel ausgemacht. Ich hatte kein gutes zweites Halbjahr 2021. Das hat mich so mitgenommen, dass Menschen, die in unserem Alltag leben, der ja auch durchaus wirklich auch privilegiert ist, dass ohne Vorankündigung, ohne irgendetwas, ohne irgendeine Ahnung, dass ihnen die Existenz geraubt wird, dass sie traumatisiert sind, dass sie ihre Verwandten haben ertrunken vorüberziehen sehen. Wir hatten über 180 Tote. Das ist eine einzige Katastrophe. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Das andere kann ich eigentlich auch ganz gut wegstecken, zumal ich ja dann sozusagen engagiert unterwegs bin. Ich bin dann nicht privat unterwegs. Und meine Frau ist übrigens Gründerin von Burundi Kids seit über 15 Jahren. Das ist ja eines der kleinsten und ärmsten Länder der Welt. Da war ich dann auch mit in Burundi. Was da entstanden ist, das fing mit einem Schulbau an, weil sie Architektin ist. Und das ist heutzutage eine Riesenorganisation, die nur einen einzigen Festangestellten hat. Alles andere ist ehrenamtlich seit mittlerweile 18 Jahren. Jetzt im August gibt es eine große Feier nochmal fürs Bundesverdienstkreuz, was im letzten Jahr unter Corona-Bedingungen ganz klein gehalten wurde. Da gehen über 2000 Schülerinnen und Schüler jeden Tag zur Schule. Das ist entsprechend gebaut, dass da auch vor Überflutungen Sicherheit ist. Die Lehrkräfte sind Einheimische. Also das ist ein Mutter-Kind-Heim entstanden, eine Gynäkologie. Es ist mir einfach, ehrlich gesagt, bis heute noch ein Rätsel, wie das so passieren konnte, was so wächst und so gesund ist, weil da auch eine Frau in Burundi lebt, die sich vor Ort darum kümmert. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig in dieser Sicht aufs Leben.
Jetzt hast du ja unheimlich viele Interessen, unheimlich viele Themen. Das ist alles sehr inhaltlich geleitet. Hast du irgendwas, wo du sagst, ich kann auch mal so komplett mir den Kopf freimachen und sowas ganz Seichtes konsumieren? Also keine Ahnung, irgendein Promi-Magazin lesen, eine seichte Serie gucken, oder ist das gar nicht in deinem Interesse, dann interessiert dich null?
Doch, ich gucke schon mal auch ganz gerne. Ja, gute Unterhaltung gucke ich schon. Aber ehrlich gesagt habe ich unheimlich gerne Essen mit Freunden, wo man auch...
Kannst du gut kochen?
Naja, ich koche gerne. Mhm. Bin ich, jetzt auch noch, ich bin nicht nur ganz toll, ich kann auch noch gut kochen. Nee, nein. Aber ich koche sehr gerne und ich koche auch gerne mal so für 10 Leute oder so und finde das großartig, wenn man da sitzt, und da muss man auch keine kluge Unterhaltung führen, sondern es ist einfach da, man sitzt an einem langen Tisch und lässt die 5 Grad sein und dann kommt noch eine Flasche Wein, ist da alles scheißegal. Das ist, finde ich, einfach, das sind auch sehr gelungene Sonntage.
Ja, braucht man ja auch, um dann wieder ein bisschen Kraft zu tanken, um dann die vielen Projekte umzusetzen.
Aber so, beim Zahnarzt gucke ich dann auch schon mal in die Gala, aber das interessiert mich nicht wirklich, nur beruflich. Wenn ich dann weiß, ich muss die Person orientieren und so, dann ist das ja in Ordnung. Aber
dann ist wieder Recherche, dann ist aber auch nicht abschalten. Das heißt, das passt, da geht immer was, ne, im Kopf.
Ja, aber das ist ja schön.
Ja. Sollen wir mal unsere Entweder-Oder-Fragen stellen?
Ja. Podcast oder TV?
Beides. Bei alternativen Fragen sage ich oft beides. Ich bin schon auch gierig.
Lieber Fragen stellen oder Fragen beantworten?
Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde gut gestellte Fragen spannend und antworte dann auch gerne. Und ich selber zerbreche mir halt auch den Kopf, Fragen so zu stellen, dass sie auch überraschend sind.
Das heißt, wenn du Fernsehen guckst, hast du auch, ich habe das manchmal diesen, wie nennt man das, Impuls, dass man denkt, ah, da hätte ich aber jetzt noch deine das gewusst, wenn ja. du Talkshows guckst ja, und so. Klar. Man guckt es dann einfach nicht mehr so ganz privat, ne?
Nee.
Ja.
Da sind die Deformation professionell.
Ja, 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 absolut.
Monet oder Picasso?
Dann würde ich, ja, Picasso ist ein großartiger Maler, aber leider ein Arschloch gewesen. Ich würde dann einfach Monet vorziehen. Aber es ist toll, ich interessiere mich für zeitgenössische Kunst mehr als für die klassische Moderne, wie man vielleicht sieht.
Genau, wir dürfen ja bei dir zu Hause sein und hier hängen einige Gemälde. Ich muss sagen, ich kenne mich mit Kunst gar nicht aus. Wenn da jetzt was Bekanntes wäre, ich würde es nicht erkennen.
Nee.
Was fasziniert dich daran?
Die Auseinandersetzung mit unserer Zeit. Und das kann abstrakte Kunst sein oder Konzeptkunst sein, es kann aber auch figurativ sein. Das ist eigentlich egal. Das gilt aber für alles. Das gilt auch für Literatur und das gilt auch für Musik. Also natürlich ist das auch zeitbezogen, wenn ich mich versuche zu orientieren, wie haben sich Menschen eigentlich im späten Barock gefühlt. Dann kann ich das auch erspüren, indem ich die Kunst der damaligen Zeit betrachte oder versuche zu verstehen. Und das gilt für die Jetztzeit eigentlich auch.
Kunst ist ja immer sowas wie, liegt erstmal im Auge des Betrachters, dann ist es immer ein Marktthema, was die Preise angeht. Kannst du es nachvollziehen, dass die zum Teil so exorbitant in die Höhe gehen?
Ja, weil wir im Kapitalismus leben.
Klar.
Das ich weiß gar nicht, warum sich Leute darüber wundern.
Ja, ja, ja.
Ich meine, wir leben in einer absolut überspannten Zeit. Es ist zu viel Geld in der Welt, das in zu wenigen Händen versammelt ist. Und Kunst ist dann auch ein Prestigeobjekt geworden. Und Menschen geben dann wahnsinnig viel dafür aus, was nur in begrenztem Maß da ist. Wenn du einen Mark Rothko beispielsweise kaufen willst, dann gibt's eben nur so und so viele. Und der Mann ist tot. Also, das Angebot regelt die Nachfrage. Gibt es dann eben Menschen, die so viel Geld haben, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken dafür einen zweistelligen Millionenbetrag ausgehen, was ich natürlich völlig absurd finde.
Das hängt hier nicht. Ja, und es hängt aber auch nicht der Dackel von Picasso da, zumindest als Foto.
Ja,
Liebe sozusagen.
Der Dackel von Picasso, da habe ich das Buch. Aber wenn ich sehr viel Geld hätte, dann würde ich mir im Zweifelsfall tatsächlich einen Dackel von David Hockney leisten.
Mhm.
Auch wenn es Langhaar-Dackel sind.
Das müsste Fienchen dann ertragen, ja. Sozusagen. Hast du denn auch digitale Kunst oder kannst du dem was abgewinnen?
Ich habe mich damit noch nicht ausreichend beschäftigt, aber ich bin da, glaube ich, gehöre ja noch zu der Generation, die eher haptisch veranlagt sind.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, Bücher liest du auch nicht als E-Book, sondern...
Unterwegs, ja, aber nicht so gerne.
Aber ich fand das schon absurd bei der Kunst, wenn du dann horrendes Geld dafür bezahlst, dass du quasi das Recht hast, dir auf deinem Tablet ein Bild anzugucken. Das ist irgendwie, also finde ich skurril.
Ja.
Dann muss es schon irgendwie an der Wand hängen.
Ja, sollen wir Sätze vervollständigen? Ein Tag ohne Fienchen ist wie?
Langweilig und von Sehnsucht geprägt.
Gibt's den überhaupt? Du hast sie oft dabei.
Wenn ich mal unterwegs bin, ja. Und es ist natürlich auch so, ich hatte früher eine gute Bekannte, die leider verstorben ist. Da konnte ich auch Niki schon immer hingeben und alle haben sich darüber gefreut. Sowohl die Verstorbene wie auch der Hund. Nun ist sie nicht mehr da und wir haben aber, Fienchen ist ja auch nicht einfach. Man kann sie zum Beispiel als fremde Person nicht hochheben. Da wird sie sofort schnappen aus Panik. Aber wir haben einen Freund, den hat sie jetzt so in ihr Herz geschlossen, dass wenn ich im kommenden Frühjahr einmal mit Martina verreist bin, dass der Hund dahin kann. Nicht einfach, sonst.
Am meisten liebe ich an meiner Talkrunde das?
Dass gelegentlich etwas sehr Spontanes, nicht Erwartetes, Authentisches passiert.
Gibt's für dich eigentlich einen Unterschied zwischen der Fernsehtalksendung und deinem eigenen Podcast? Also führst du die Gespräche irgendwie anders? Bereitest du dich anders vor? Nutzt du die Zeit?
Der Podcast ist erstmal sehr viel länger. Da sitzt ein Gast hier um die 45 Minuten auf meinem Sofa. Insofern ist allein das Ambiente ein ganz anderes. Es gibt keine Zuschauer, es gibt keine Kameras. Wir sind da relativ alleine und das ist natürlich eine andere Intensität.
Hörst du selber auch Podcast?
Ehrlich gesagt sind sie mir oft zu lang. Und sie sind mir auch manchmal nicht intensiv genug. Also ich will dann schon was erfahren. Und in 45 Minuten kann man ja eine Menge machen. Ne? Dass ich mir dann 45 Minuten nur Eitelkeiten anhöre, ist nicht so meins. Ich könnte jetzt einen Namen nennen, ich tue es aber nicht.
Hast du dir denn, oder was machst du, wenn du so das Gefühl hast, du beißt dir jetzt da an dem die Zähne aus, der kommt irgendwie nicht dahin, wo du ihn haben willst, du, also sowohl in der Sendung als auch im Podcast?
Im Podcast ist es mir ehrlich gesagt nicht passiert. In der Sendung natürlich schon, aber das gehört zum Berufsrisiko, dann ist es halt so. Es kann nicht jeder Gesprächsversuch wirklich gelingen. Und es kann auch nicht jeder Gast absolut euphorisiert nach Hause gehen. Aber es ist schon so, dass ich oft erlebe, dass die Gäste wirklich gut drauf sind, auch nach der Sendung. Und dann stehen wir noch zusammen und trinken noch irgendein Wasser oder einen Wein zusammen und so. Und das ist einfach ein sehr gutes Gefühl.
Gibt's wen, den du immer haben wolltest, der nie kommt?
Süßig scharf nachdenken. Nee, fällt mir im Moment nicht ein. Also ich hätte schon gerne mal mit Boris Becker geredet, früher oder auch jetzt, weil ich es interessant finde, so ein Leben. Aber ab einer bestimmten Prominenz werden Preise aufgerufen an Honoraren, die wir nicht zahlen können.
Ja, wir heißen ja auf die Schnauze. Ich habe eine große Schnauze, wenn.
Bitte nicht so ein Satz, wenn ich Unrecht verspüre oder Unehrlichkeit. Das kann ich einfach, das ist mir viel zu. Nee. Ich habe eine große Schnauze, wenn ich leicht einen Tee habe.
Da rutscht dann auch mal was raus, was du gerne wieder zurückgenommen hättest, oder?
Nee, passiert eigentlich nicht so. Manchmal schon, wenn man dann hinterher denkt, na, hättest du vielleicht ein bisschen eleganter ausdrücken können oder so. Ja, dann schämt man sich so ein bisschen.
Work-Life-Balance ist für mich
erstrebenswert.
Und?
Ein großes Ziel, sage ich ja. Ich bin auf einem guten Weg.
Ein unerreichtes Ziel, genau.
Ja, einen haben wir noch. Wenn ich nicht TV-Moderatorin geworden wäre, wäre ich?
Ich glaube, ich hätte was mit Gastronomie gemacht, wenn es auch ein harter Beruf ist. Und am allerliebsten tatsächlich was mit Weinen. Einen Traum habe ich auch noch, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Dann würde ich gerne in meinem fortgeschrittenen Alter eine Sommelier-Ausbildung noch machen.
Wann stellst du dir das denn vor, dass du wohl irgendwann mal mehr Zeit hast?
Weiß ich nicht, aber ich war vor 2 Wochen bei der Lungenärztin meiner verstorbenen Mutter und sie hat mir, ich habe sie Jahrzehnte nicht gesehen und ich habe in Düsseldorf geklingelt und hat sie die Tür geöffnet und ich sehe eine sehr alte Dame in einem ärmellosen gelben Seidensommerkleid. Und ich habe gesagt, mein Gott, Frau Doktor so und so, Sie sehen ja hinreißend aus. Und sie hat gesagt, ja, soll ich in Sack und Asche gehen, nur weil ich 97 bin?
Süß, ja, das ist doch erstrebenswert auf jeden Fall. Also im Grunde hast du noch viel Zeit, genau. Da kann man noch einiges erreichen im Leben, auch privat, was man noch so umsetzen kann. Ja, gut, ein eigener Wein wäre vielleicht dann noch eine Option.
Ja.
Machen ja auch einige. Aber glaubst du denn, dass du, also gut, wenn man selbstständig ist, man hat das ja nicht so, ne? Aber mit dem Aufhören, ich fand es faszinierend. Ich habe Klaus Kleber gesehen in der Freitagstalkrunde und der sagte ja, er habe noch gar keine Phantomschmerzen, dass er nicht mehr moderiert. Was glaubst du, wie wäre das bei dir?
Ich weiß es nicht so ganz genau, aber ich habe immer versucht, mir klarzumachen, dass ich für viele Leute die Person bin, die einen Rahmen um sich rum hat, auch wenn Fernseher heutzutage keine richtigen Rahmen mehr haben. Ah, da wird geknurrt.
Jetzt wird mal geknurrt.
Da kommt Fred gerade und Fienchen sagt nichts, finde ich gut. Ich mache auch nicht so ein Bohai um Fernsehen und ich glaube, ich habe es mir immer klar gemacht und ich hoffe, dass da nichts an Phantomschmerz kommt. Außerdem ist ja mein eigentlicher Lebenstraum, neben vielen anderen, aber egal, dass ich mal 5 Hunde habe. Aber auch die Möglichkeit, sie dann doch mal unterzubringen, wenn ich nochmal irgendwo mal hinfahren möchte ohne Hunde und so. Aber das finde ich toll. Ich glaube, Ceruzzi, dieser italienische Modeschöpfer, ich habe eine Reportage gesehen, der hatte 5, 6, 7 Rauherdackel. Das finde ich einfach nur großartig. Und seine Freundin von mir hat 3 Corgis und einen Schäferhund. Das zusammen zu erleben, finde ich gut. Warum piepst du denn jetzt, Fienchen?
Die hat jetzt wahrscheinlich dauert sie jetzt zu lange.
Die hat Hunger, kriegt aber jetzt nichts, weil ich jetzt an die Eifel fahre. Und wenn ich sie jetzt fütter, besteht die Gefahr, dass sie ins Auto kotzt.
Ja. Aber 5 Hunde, haben wir ja gesehen, geht auch als Workaholic an Guido Maria Kretschmer. Wobei, wahrscheinlich kümmert sich da der Partner.
Moment. Ich kenne die beiden gut. Und Frank ist ein sehr, 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 sehr fürsorglicher Mann und Hundehüter.
Ja, okay. Aber dann haben wir gelernt, Bettina Böttinger möchte mal 5, 6 Hunde haben. Schauen wir mal, wir werden das beobachten.
Jetzt lassen wir sie erstmal sich um ihren einen kümmern, der fiebt nämlich jetzt. Viel Spaß in der Eifel.
Ja, danke.
Und vielen Dank, dass wir kommen durften.
Sehr gerne.
Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt Auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an aufdieschnauzepodcast@gmail.com. Bei Instagram @aufdieschnauze. Auf die Schnauze.
Haustiere und ihre Promis.